Ich wünsche uns allen für diese Predigt Gottes Gnade, dass wir verstehen, was Gott uns zu sagen hat und dass wir wachsen im Glauben. Also lasst uns hören, was Gott, was Jesus uns heute zu sagen hat. Amen. Gleich am Anfang ein bisschen Arbeit für euch, altgriechisch. Mimetai tu teu. Drei altgriechische Wörter in Vers 1 unseres Predigtextes, die Paulus schreibt. Und nur an dieser Stelle zu finden sind in der ganzen Bibel. Übersetzung dieser Befehlsform, also Imperativ für alle Lehrer unter uns, mach es Gott nach. Ne? Mimetai, nachmimen. Mach es Gott nach oder du sollst es Gott nachahmen. Mal was anderes, finde ich, als diese frommen Worte, wenn man immer sagt, wir folgen Jesus nach. Da denkt einer, naja, dem laufe ich hinterher oder was soll das überhaupt bedeuten? Aber wenn wir sagen, das mache ich Gott, das mache ich Jesus nach, das kann, glaube ich, jeder sofort begreifen, das ist nicht nur frommes Gequatsche, sondern damit kann jeder was anfangen. Nachahmen, nachmachen und sofort denke ich an eine Gymnastikstunde oder ans Krafttraining, wo jemand eine Übung vormacht, entweder am Bildschirm oder eben in echt im Fitnessstudio, man macht es nach. So gut man das eben kann und so genau wie möglich. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an dieses nervige Kinderspiel, bei dem ein Kind alles genau nachmacht, was eine andere Person macht und sagt. Ich weiß nicht, David, habt ihr das auch gemacht? Ich mache das mal nach, was ihr so macht, damit jeder das sieht. Also das hat David gemacht, ich mache das mal nach. Das Kopieren von den Kindern endet meist so, dass der kopiert wird, immer versucht, verrücktere Bewegungen zu machen, schneller zu sprechen, schwieriger zu sprechen, irgendwelche Brocken zu sagen, die eigentlich nicht zu wiederholen sind. Oder man schneidet gruselige Grimassen, bis das Kind dann hoffentlich irgendwann aufhört, verzweifelt. Aber manchmal klappt das eben auch nicht. Nun möchte Paulus von den Ephesern, damals genau wie von uns heute, dass wir nicht irgendeinen Menschen nachmachen, sondern eben Gott. Vers 1, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Von Gott geliebte Kinder sind wir also, wenn wir an ihn und seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und das ist der Grund, warum wir Gott alles nachmachen sollen. Weil er uns liebt. Weil er sie liebt, weil er dich liebt. Wir lernen von ihm dadurch nur Gutes. Der würde uns ja nichts Falsches vormachen, was wir nachmachen müssen, sondern was Gott uns vormacht, gerade in Jesus Christus, das tut uns gut, wenn wir es eben nachahmen und nachmachen. Das wissen wir, weil wir seine geliebten Kinder sind. Gott will uns damit nicht nerven. Das Beispiel mit dem nervigen Kinderspiel passt also nicht. Aber es sind tatsächlich fitmachende Übungen, ja tatsächlich auch gesundmachende Übungen, wenn wir das nachmachen und eintrainieren, was Gott uns gerade in Jesus vormacht. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder, schreibt Paulus, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Jesus hat diese Liebe, die sonst ja für uns ziemlich schwer zu fassen wäre, vorgemacht. Und zwar ganz konkret, was wir nachmachen sollen, was wir nachahmen sollen. Sein ganzes Leben, selbst seinem Sterben, hat Jesus gefallen, Gott gefallen. Es war, wie es hier heißt, ein lieblicher Geruch vor Gott, in der Opfersprache. Aber an vielen anderen Stellen sagt Gott das auch direkt zu uns in der Bibel. Matthäus 17, Vers 5 zum Beispiel. Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Oder wie heute, wie wir es heute sagen würden in der Predigt, ahmt es ihm nach, hört auf ihn und nur auf ihn. Wir sollen Jesus komplett nachahmen. Gott hat Freude an ihm. So wie Jesus gelebt hat. Und wenn du Gott auch eine Freude tun willst, dann machst du es genauso, wie Jesus es vorgelebt hat. Wenn wir also Jesus nachahmen und so immer ähnlicher werden, dann hat Gott wirklich Freude an uns und dir. Ich glaube, das ist ein Ziel, was wir uns alle stecken sollten. Gott möchte, dass wir Jesus nachahmen, nicht einfach nur, weil er es sagt und zufriedenstellt, sondern weil es uns gut tut. Du wirst tatsächlich fitter, du wirst tatsächlich gesünder, deine Seele heilt, das Leben wird wunderbar. Und du bist vorbereitet auf schwere Tage, die kommen. Letzten Sonntag, weiß ich, ob ihr euch daran erinnern könnt, der oder die, die hier waren oder zugeschaut haben an den Bildschirmen, da ging es darum, um Wachsen im Glauben, wenn du Jesus nachahmst. Und ich habe eine ganze Liste mitgebracht damals, aus Galater 5 von Paulus auch. Dinge, die sich lohnen nachzumachen, die Jesus vorgelebt hat. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ein Angebot von mir war, wenn ihr euch daran erinnern könnt, dass sich jeder eine Frucht mal aussucht, die ihm auf dem Herzen liegt, die ihm wichtig ist und bei der er das Gefühl hat, die könnte noch ein bisschen wachsen. Die könnte noch ein bisschen größer werden. Könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch auch an die Frucht erinnern, die ihr euch vielleicht rausgesucht habt? Wo ihr ran wollt? Wo ihr sagt, das passt doch nicht so ganz zu Jesus? Und dann kriegen wir heute eine andere Liste von Paulus, ergänzt. Nicht von guten Früchten, sondern auch von schlechten Früchten, die nicht an einem Ast wachsen sollten, der mit Jesus verbunden ist. Also wenn du an Jesus glaubst, ein Kind des Lichts bist, sagt Paulus, dann passen folgende Verhaltensweisen nicht mehr dazu. Und das muss uns klar werden, das ist die andere Richtung. Gute Früchte gibt es, schlechte Früchte gibt es. Und wenn du die Bibel kennst, dann kennst du beide. Ich lese es mal vor, Vers 3 und 4 aus einer etwas verständlicheren Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Paulus schreibt, ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Da war einiges dabei, was ihr euch rausfischen könnt an Früchten, die nicht in Ordnung sind. Und selber horchen in euer Leben, wo sind da Dinge, die vielleicht weg müssen, abgeschnitten werden müssen. Paulus weiß es ganz genau, dass beim Nachahmen nicht alles klappt. Und manchmal auch nicht korrekt nachgemacht wird, was Jesus vorgelebt hat. Er selbst schreibt in Römer 7, Vers 15, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Ist das nicht der Alltag bei uns, mit unserem Christsein auch? Dass wir die guten Früchte kennen, die schlechten Früchte kennen, es eigentlich tun wollen, der Wille ist da und dann klappt es nicht. Das Nachahmen funktioniert nicht. Vielleicht, weil ich nicht genug auf Jesus schaue. Vielleicht, weil ich auf andere Menschen oder auf mich schaue. Aber es klappt ganz oft nicht. Woran liegt das? Dass das nicht in unserem Leben so klappt, dass wir nicht komplett zu Jesu Ebenbild werden, dass eben nicht eins zu eins nachahmen, was Jesus vorgelebt hat. Wieso kriegen wir das einfach nicht hin? Wieso ist es für viele Christen ein Kampf, das ganz praktisch im Alltag umzusetzen, was Jesus vorgelebt hat? Nach dem Motto, eigentlich hätte ich ja meine Wange hinhalten müssen, wenn ich Jesus nachahme, aber ich habe es doch nicht getan. Ich habe zurückgeschlagen mit dem Körper oder habe ein böses Wort zurückgeschossen, weil der andere mich mit Worten beleidigt hat. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich weiß, es wäre richtig gewesen, nicht zu sagen, sich nicht zu wehren, aber ich habe es getan. Und dann habe ich nachgedacht und ein wenig hier und dort gelesen, habe auch ein Buch mitgebracht, das kann ich euch empfehlen. Da steht einiges drin zum Nachdenken. Hab nachgedacht über diese Nachfolge Jesu, die ja hier bei Paulus ein Nachahmen von Jesus ist. Oder eben auch, ich habe nachgedacht über das Wachsen im Glauben, über die Früchte, über die Guten, über die Schlechten. Und dass es eben nicht nur an unserem äußeren Tun und Reden liegt. Wenn ich Jesus nur äußerlich nachmache, also nur von außen kopiere, dann wird das Leben zum Krampf, das Christsein zum Krampf zur Enttäuschung. Das klappt einfach nicht. Es muss hier rein ins Innere. Irgendwie muss es in mich rein. Ganz tief in mir rein. Platt gesagt, wir müssen Jesus verinnerlichen. Nicht nur einfach nachahmen vom Äußeren her, sondern wirklich ihn hineinnehmen in unser Herz, in unsere Seele. Nicht umsonst heißt es eben, dass Jesus in uns wohnen möchte, in dir und mir. Das heißt eben nicht nur außen, sondern wirklich in dir drin muss sich was ändern, muss was wachsen. Reinkriegen ins Herz müssen wir Jesus. Eben besser noch reinkriegen in die Seele. Das hat mich beschäftigt, weil ich auch manchmal darunter leide, dass ich eigentlich weiß, was richtig ist. Und dass man es doch nicht hinkriegt und dann ärgert man sich und weiß nicht, woran es liegt. Die Seele ist so ein innerer Baustein in unserem Körper, der Auswirkungen hat auf alles. Weiß nicht, ob du schon mal nachgedacht hast über Seele, Geist, Verstand, Wollen, Gefühle, wie das alles zusammenhängt. Aber für mich ist die Seele der innere Baustein des Körpers, der auf alles andere Auswirkungen hat. Wenn es an einen Computer geht, dann ist die Seele wie das Betriebssystem, das alles lenkt und beeinflussen kann. Sie ist unser tiefer innerer Kern, der uns ausmacht, der uns bewegt, der uns steuert, je nachdem, wie deine Seele geprägt ist. Wenn wir uns wirklich verändern wollen, Christus nachahmen wollen, so werden wollen wie Jesus und Gott damit eine Freude machen wollen, da muss das alles in Fleisch und Blut übergehen, da muss es in die Seele rein. Richtig tief. Natürlich, das wisst ihr alle ganz genau, kann ich auch nur so tun, als ob. Meine Seele nicht verändern, Jesus nicht in mein tiefstes Innere hineinlassen, sondern mich nur äußerlich an der Oberfläche so verhalten, wie es andere erwarten. Bei der Arbeit, in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde. Kann ich so tun, als ob, weil ich weiß vom Kopf, von meinem Wissen her, was richtig ist und was falsch. Wie ich mich hier zu benehmen habe. Wie ich hier beten muss. Wie ich hier mein Gebet formuliere. All das ist hier in meinem Kopf. Ich kann mich in der Bibelstunde so verhalten, dass alle sagen, oh, der weiß aber viel. Das alles ist aber nur oberflächlich, wenn das nur vom Denken, vom Wissen, vom Gehirn ausgeht. Das mir sagt, hier musst du dich so verhalten und dort ganz anders. Das Problem ist nur, es bleibt alles nur an der Oberfläche. Deine ganze Lebenseinstellung, auch dein Christsein, dein Glaube bleibt oberflächlich. Und noch viel schlimmer, es wird zum Krampf, weil das macht irgendwann keine Freude mehr. Da passiert auch nichts im Glauben, da geschieht auch kein Wachstum, da kommen keine Früchte bei heraus. Da passiert manchmal einfach gar nichts. Und dann kannst du dich irgendwann selbst nicht mehr im Spiegel sehen oder wie das heutzutage so oft so schön heißt, ich bin nicht mehr authentisch. Es passt nicht mehr zusammen. Meine Seele mit meinem Verhalten, mein Glaube mit dem, was ich tue. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir Jesus nachahmen wollen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann ist es ein großer Fehler, dass wir unser Verhalten durch unser Wissen und unser Verstand steuern wollen. Aber das tun wir ganz oft. Wir wissen, das findet Gott gut, das sagt Jesus, so sollen wir uns verhalten und dann tue ich das. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann ärgert mich das, dann versuche ich es weiter. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir nicht nur an der Oberfläche einfach das nachmachen, was Jesus getan hat, sondern das im Herzen nachmachen, wie er war, was er für eine Einstellung hat. Seine Einstellung zu Menschen grundsätzlich übernehmen in die Seele und dann klappt das ganz anders, wenn du das im Alltag umsetzt. Wenn nicht, wird Christsein zum Krampf, zur Pflicht, zur Enttäuschung, Es ändert sich nichts. Und du erlebst Gott auch nicht. Ich kann das auch nicht einüben. Ich kann nicht einfach jedem von euch die Backe hinhalten und jeder verpasst mir eine, dann halte ich sie nochmal hin, bis mein ganzes Gesicht grün und blau ist. Das könnte ich natürlich auch versuchen einzuüben. Ne? Herr Frau Gase, Sie würden richtig zuschlagen, befürchte ich. Also Frau Gase lacht für euch am Bildschirm. Alles ein bisschen Spaß muss sein. Aber so könnten wir auch Christsein einüben. Dass ich das, was ich nicht hinkriege im Leben, so lange versuche, bis es klappt. Aber ich habe meine Zweifel mit der Wange, ob das wirklich hinzukriegen ist, immer wieder sich in die Situation zu beginnen und dann versuchen, immer wieder die andere Wange hinzuhalten. Und dadurch macht dann eben Christsein keinen Spaß mehr, es wird bitter. Und manchmal schmeißen Leute deswegen hin. Wir wollen doch gesund im Glauben wachsen und Christsein ist doch kein Krampf, sondern ist tatsächlich große Freude, die wunderbar ist und gut tut, wenn wir es denn hinkriegen. Aber dann bitte nicht oberflächlich. Setzt im Herzen, nein, noch besser, setzt in der Seele an. Wir müssen das hinkriegen, dass wir uns ganz tief innen drin geborgen fühlen in Jesus, getragen fühlen, dass er uns die Angst nimmt vom Inneren. Und dann weiß doch heute jeder Mensch, dass das automatisch Auswirkungen nach außen hat. Dann ändert sich automatisch mein Verhalten, dann verändert sich automatisch mein Reden und Sprechen, sogar mein Denken verändert sich, wenn meine Seele einfach sich geborgen fühlt und sicher fühlt in Jesus. Man handelt auch. Und zwar nicht hier, sondern weil es uns eben ein Herzens-, ein Seelenanliegen ist, zu handeln. War gerade übrigens ein Zwischenruf, das seht ihr nicht, aber man handelt auch, war der Zwischenruf. Nur für euch am Bildschirm. Und das passiert tatsächlich, man glaubt es kaum. Dann wird es nicht zum Krampf, jemanden von Gott und Jesus zu erzählen, sondern einfach eine große Freude. Dann nehmen einem die Leute das auch ab. Kann man auch sagen, du kannst erzählen, was du willst, du kannst schimpfen, du kannst meckern, kannst ein rotes Köpfchen kriegen. Aber ich glaube trotzdem an Jesus. Der ist tief in meiner Seele. Den kriegst du da nicht raus mit deinem oberflächlichen Gequatsche. Du kannst noch tun, was du willst. Ich glaube an Jesus. Egal, was du tust und sagst, er ist so tief drin in mir. Ich kann mein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Also, was wir zu tun haben, ist, Jesus in unsere Seele lassen. Aber wie geht das? Grundvoraussetzung 1. Ist, ich muss kompromisslos die Bibel als Wort Gottes anerkennen. Kompromisslos. Und wieder, nicht vom Gehirn, sondern von der Seele her, das tief reinschreiben, das ist Gottes Wort, das ist die Grundvoraussetzung für meine Moral, mein Leben, mein Tun, mein Handeln, mein Denken. Mach das mal. Das haben viele von uns nicht gemacht. Das ist im Kopf drin. Aber dass man sich einfach sicher ist, das ist das Wort Gottes. Auch wenn du Fragen hast und an manchen Stellen noch keine Ahnung hast, was das bedeutet und was Gott damit sagen will, einfach Gott diesen Vertrauensvorschuss geben und sagen, das ist dein Wort, darauf richte ich mein Leben aus, darauf baue ich es und das ist mein Wegweiser. Es gibt ja kaum anderes mehr. Guckt euch doch mal um in den Zeitungen. Die Gesellschaft, Gesundheit, geht Hü und Hott. Woran sollen wir uns noch orientieren? Familie? Na gut, aber nicht in allem, in manchen. Orientiere dich an der Bibel und mach das einfach fest. Dass das so ist, das ist das Wort Gottes. Und lass dir von keinem anderen was anderes erzählen. Wenn das hier drauf ist, dann ist es dein Herzens-, dein Seelenbuch, wo du sagst, da gucke ich rein, wenn ich nicht weiter weiß. Das tut mir gut, wenn ich daran lese. Aber bitte auf die Seele legen, da einarbeiten. Das ist dein Fundament, deine Richtschnur, dein Wegweiser. Das ist Gottes Liebesbrief an dich. Und dann wird es spannend, denn an vielen Stellen zeigt uns die Bibel, dass wir mit unserer eigenen Seele reden können. Vielleicht fallen euch jetzt einige Stellen ein. Lobe den Herrn, meine Seele. Oder, was betrübst du dich, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott. Oder meine Seele erhebt den Herrn. Alles aus dem Psalm, spannenderweise. Und vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, beim Psalmlesen, manche Verse sind komisch. Da geht es um Feinde, Niedermetzeln und so weiter. Aber dann gibt es in dem Psalm Verse, die schaffen es, in die Seele zu sprechen. Die gehen richtig tief rein. Die sind nicht nur oberflächlich, sondern die berühren unsere Seele sogar. Nicht nur das Herz, sondern noch eine Etage tiefer. Die berühren die Seele. Und dann sprechen die Psalmbeter auch noch mit der Seele. Harre des Herrn, lobe ihn, erhebe ihn. Also ich kann mit meiner Seele selbst kommunizieren, mit ihr reden. Die Psalmen schaffen es wirklich, auf eine ganz besondere Art und Weise uns anzusprechen. Ein besonderes Buch in der Bibel. Deswegen lohnt es sich, auch das zu kennen. Und darin liegt eben die Hoffnung, dass Gott uns die Seele öffnet, dass wir Zugang zu ihr kriegen. Und auch wenn sie vertrocknet ist, verdorben, sündig, schuldbelastet, krank, falsch orientiert, Gott und Jesus können sie heilen, in die richtige Richtung bringen, verändern. Und das müssen wir wissen. Gott und Jesus können das. Wenn du schwer an dir zu knabbern hast, ist es Jesus, der die Seele wieder heil machen kann. Obwohl du eigentlich ganz anders geprägt worden bist, von Lehrern, von Mitfreunden, von Gangs oder von anderen Menschen, Eltern, Großeltern, egal wie du geprägt bist, auch was für schlechte Erfahrungen du mitbringst. Jesus kann das drehen und deine Seele heilen, gesund machen. Und das hat dann Auswirkungen auf deine Früchte, wenn das tief in deinem Inneren passiert. Das ist die Hoffnung. Und das ist eben Grundvoraussetzung Nummer zwei, dass ich auch anerkenne, wie immer, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wie Paulus es sagt, er ist das Licht Gottes, der Gefallen hat gefunden vor Gott. Den muss ich wirken lassen. Ein anderer funktioniert nicht. Wenn du daran willst, brauchst du Jesus. Der ist nämlich kein dahergelaufener Seelendoktor, sondern er weiß genau, was er zu tun hat, wo er ansetzen muss, wo es was zum Heilen gibt, wo deine Verletzungen liegen. Und dann hast du die Möglichkeit, durch Jesus ganz tief an dir zu arbeiten. Und dann kann deine Seele wirklich sagen, kannst du zu ihr sprechen, lobe Jesus, meine Seele, erhebe ihn, denn er hat dich gesund gemacht. Dann ist es aber doch der Wille und der Verstand, die das wollen müssen. Man kann seine Seele auch zuschließen. Man kann tatsächlich oberflächlich Christ sein, lange, lange Zeit. Ich glaube, jeder hat Menschen vor Augen, wo man das denkt, man weiß es aber nicht. Aber wichtig ist, dass wir selber auf uns gucken und sagen, wie tief dringt mein Christsein in meine Seele ein. Wachsen, will ich, gute Früchte tragen, will ich, die schlechten loswerden, will ich. Dafür entscheide ich mich. Ich will, dass Jesus mich verändert, mich neu ausrichtet, mich neu programmiert. Ich will. Und das kannst du dann fördern, dass Jesus das tut. Der Wille muss da sein, wie bei jedem Training, ob du eine Sprache lernst, ob du Gewichte hebst, ob du irgendwas lernst und nachahmst. Du musst es wollen. Denn du musst da hingucken, du musst in die Bücher gucken, du musst nachlesen und dann eben nachmachen. Und jedes Training, jedes Lernen, wisst ihr, braucht einen Plan, dann funktioniert es gut. Und mit dem christlichen Glauben, mit dem Wachstum im Glauben, mit dem Wachsen von guten Früchten, dem Loswerden von schlechten Früchten, ist es genau so. Ohne Plan wird das nichts. Ohne Willen wird das nichts. Übung macht den Meister. Ja, aber Übung lässt den Meister auch in deine Seele. Nämlich Jesus. Und bringt dann Wachstum im Glauben. Und damit meine ich wirklich nicht die Wange immer wieder hinhalten, sondern einfach tiefer gehen. Nicht nur oberflächlich gucken nach dem Verhalten, sondern tiefer gehen. Ich will mich verändern, deswegen muss Jesus in meine Seele. Er muss Einzug halten. Dann kann es losgehen. Und dann gibt es Übungen, die sind gut und gleichzeitig gefährlich. Deswegen meine Ansage vor dem Gebet heute, dass wir einfach mal gucken, dass es nicht Routine ist. Bibelstudium, Bibelstunde, Gottesdienstbesuch, ja selbst Gebet kann eine Gefahr sein. Ihr wisst es, manchmal sind wir so erschöpft oder wir sind in unserer Wochenroutine so gefangen, dass du das Gebet, deinen Gottesdienstbesuch und dein Bibelstudium überhaupt nicht mehr angemessen wahrnimmst und nicht mehr aufnehmen kannst, weil du voll bist, weil kein Platz mehr da ist, weil keine Ruhe da ist, weil vieles andere überdeckt. Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Bibelstunde, ich spreche jetzt mal ein Gebet und du bist mit dem Herzen, mit der Seele gar nicht mehr dabei. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Vom Bildschirm, ich hoffe, ihr nickt. Das ist so. Das ist aber auch eine Gefahr, dass wir uns darin gefangen nehmen lassen und das selber nicht merken. Deswegen, als erste Übung können wir immer uns bewusst machen, wenn ich die Bibel aufschlage, im Gebet spreche, zum Gottesdienst gehe, das ist was ganz Besonderes. Eine Möglichkeit, dass Jesus in mein Leben, in meine Seele kommt. Die möchte ich nutzen. Ich möchte ruhig sein, möchte jetzt nicht über die Einkaufsliste oder das Mittagessen nachdenken, über das, was zu tun ist nächste Woche, sondern jetzt bin ich hier. Und wenn das so 15 Minuten sind, ist das okay. 60 Minuten ist schon nicht schlecht, aber es lässt sich manchmal nicht lange durchhalten. Aber dass ihr manchmal einfach wollt und sagt, ich will jetzt mich 15 Minuten auf die Predigt, auf die Lesung, auf die Bibel, auf das Gebet konzentrieren. Nur das. Manchmal sind wir nur dabei. Hören die Worte, machen mit, aber es dringt nicht in uns ein. Lasst uns aufpassen und diese Gefahr erkennen, dass wir jedes Mal, jeden Gottesdienst, jedes Wort Gottes, jedes Gebet besonders nehmen, wertschätzen. In der Erfüllung mancher christlicher Standardaktivitäten liegt eben auch eine große Gefahr, dass sie zur Routine werden. Das muss uns bewusst sein, das ist vielleicht der erste Punkt. Aber da habe ich drei Trainingsmethoden aus diesem Buch, habe ich dann selbst darüber nachgedacht, ich zeige gleich nochmal bei den Abkündigungen, die fördern und helfen, dass Jesus tiefes in die Seele vordringt. Und das sind alles drei Dinge, die Jesus vorgemacht hat. Und deswegen lohnt es sich eben, auf Jesus zu gucken, das nachzuahmen, wo er Gott selber tief in sich hineingenommen hat, die Beziehung zu ihm gepflegt hat. Nicht nur geredet hat, getan hat, sondern das war für Gott. Erste Methode, erste Trainingsmethode ist Einsamkeit und Stille. Einsamkeit und Stille. Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Schafft ihr es überhaupt noch, manchmal einfach nur 5 Minuten still zu sein, ohne dass andere Gedanken reinkommen? Es ist schwer, aber in der Stille liegt die Möglichkeit, Gott zu begegnen tatsächlich, auch in der Einsamkeit. Vielleicht wollen wir das nicht hören heutzutage, aber wenn wir Jesus nachmachen wollen, ist das eine Sache, sind das sogar zwei Sachen. Dann Fasten, wobei ich Fasten nie loslösen möchte vom Beten, sonst denkt man hier, man wird hier irgendwie abnehmen wollen oder irgendeine tolle Tat vollbringen, weil man auf irgendwas verzichtet, was einem lieb und teuer geworden ist. Aber Fasten und Beten ist eine Sache, die Jesus öfters vorgelebt hat. Mein Onkel, Onkel Ulrich, ist im Kloster gewesen, katholischer Priester, hat sich tief unten in die Katakomben begeben, um herauszufinden, wie kann ich mit Gott in Kontakt treten. Und da gibt es ganz alte Bücher in den Klöstern, die sagen, ja, Fasten öffnet dir den Geist, dass du Gott erleben kannst. Und das heißt nicht, wie andere das machen, tagsüber einfach nichts essen und dann abends voll wieder reinhauen. Das ist kein Fasten. Sondern Fasten ist tatsächlich auf Essen zu verzichten, eine gewisse Zeit, so lange wie man das aushält, um dann zu merken, was Jesus selber sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes aus seinem Mund. Aber das muss man merken, das muss man glauben, sonst denkt man, ist doch verrückt, wieso sollte ich hier auf Essen verzichten? Für Gott, für Jesus. Aber der macht es vor und wir wollen es doch nachmachen, oder nicht? Muss es ja nicht gleich übertreiben, aber einfach mal merken, ist da was dran? Und dann komme ich dadurch unter meine Oberfläche? Geht das tiefer rein als manches andere? Und dann Nummer 3, tue ich mir auch immer schwer, bin immer ein vergesslicher Mensch. Bibelverse auswendig lernen. Das geht in Richtung Bibelstudium, ja. Aber ihr wisst es selber, wenn ihr einen Vers im Kopf habt, der begleitet euch. Nachts, auf die Arbeit, beim Autofahren, der ist immer mit dabei. Das Wort Gottes to go habt ihr immer im Herzen, in der Seele. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich, sich manchmal zu quälen und zu sagen, der Vers ist mir so wichtig, den lerne ich auswendig. Und das tut gut. Psalm 23, auf dem Sterbebett gebetet, da fließen die Tränen, weil es auf der Seele liegt, weil es in einem drin ist. Und es lohnt sich, manche einfach auswendig zu lernen. Das begleitet einen dann immer. Josua 1, Vers 8, das im Alten Testament. Und lass das Buch des Gesetzes, also die Bibel könnten wir sagen, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Dann wäre es doch nicht schlecht, wenn wir so ein paar Verse dabei hätten. Im Kopf, im Herzen, auf der Seele. Und das geht tiefer rein tatsächlich, als wenn ich es immer wieder nur lese und denke, ach, den kenne ich schon. Wenn ich ihn auswendig kann, knowing by heart, ihr wisst, ich liebe das Englische, beim mit dem Herzen kennen, ich würde sogar noch einen draufsetzen, mit der Seele kennen. Das ist etwas, das geht tief, das arbeitet in dir. Ich selbst sage auch, oh Mann, habe ich eigentlich keinen Bock zu. Aber Jesus kannte so viel, der kannte alles. Der konnte zitieren in jeder Szene, konnte den Teufel damit abwehren, mit seinen Bibelzitaten, weil er es kannte. Der hat nicht erst gesagt, ach, warte mal, ich muss mal meine Schriftrolle suchen irgendwo und rauskramen, ich habe da irgendwo eine Stelle. Ah, hast du mal eine Konkordanz für mich? Dann gucke ich nochmal nach, ich finde es gar nicht. Ist zwar alles richtig, ist immer gut, dass man sowas hat, aber es ist genauso gut, dass du Verse dabei hast, parat hast, die dir helfen, wo du selber sagst, das tut mir gut, da kommen mir manchmal die Tränen, wenn ich diesen Vers höre, weil er so gut tut. Ein Psalmvers, der an die Seele trifft, in die Seele trifft. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hat bestimmt 10 Jahre gedauert, bis er drin war bei mir. Aber jetzt ist er drin. Und er tut mir gut. Und er liegt auf der Seele. Und so kriegst du Jesus in deine Seele rein. Gibt noch mehrere Möglichkeiten, gibt noch weitere Buchempfehlungen, aber bleib da dran, denn für mich ist das die Hauptsache. Wir können darüber reden, was Paulus hier sagt. Lass das sein, lass sexuelle Verfehlungen sein, läster nicht, schimpf nicht. Und da können wir uns alle dran halten, aber nur vom Kopf her. Das ist nicht in der Seele. Und dann macht dein Leben, dein Christsein keinen Spaß. Wenn es aber in der Seele drin ist, und du merkst es automatisch, das passt nicht. Früher als Lehrling, Akkord Weiß in der Firma, versaute Witze, habe ich immer gerne mitgemacht und mitgelacht. Heute, wenn mir einer was erzählt, denke ich, na, nee, ist nicht mehr meine Welt. Aber das mache ich nicht bewusst. Das habe ich nicht einfach so entschieden vom Kopf, sondern das ist einfach drin. Ich merke, das passt nicht mehr. Das macht mir keine Freude mehr, sowas zu hören. Oder beim Lästern mitmachen. Irgendwann merkt man, nee, das passt irgendwie nicht. Versteht den Unterschied, wenn du das von innen hast, dann macht das Freude, weil du es gar nicht mehr willst. Wenn du es nur von außen machst, wird es zum Krampf, weil dein Inneres eigentlich sagt, ja, eigentlich würde ich jetzt ja mitmachen wollen, lästern und noch ein bisschen versauten Witz erzählen, da wäre ich voll mit dabei, aber ich darf ja nicht, ich bin ja Christ. Das ist der Unterschied. Und deswegen macht Christsein so oft keinen Spaß, weil wir nur an der Oberfläche daran kratzen und es oberflächlich leben. Lasst uns also daran arbeiten und dazu mache ich euch Mut, Sachen mal auszuprobieren, um Jesus in die Seele zu kriegen. 3 Möglichkeiten habe ich genannt. Die 4. war eben, dass wir wirklich Sachen bewusst versuchen zu machen. Versuchen, nicht zur Routine werden zu lassen. Nehmt das bitte mit und nehmt das als Hausaufgabe mit, als Freiwillige meinetwegen. Aber dass ihr das mal einübt, versucht, Christsein nicht nur oberflächlich zu leben, sondern dass die Seele durch Jesus verändert wird. Und dann ist Christsein wunderbar. Dann hat man diese Geborgenheit im Herzen. Ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, nicht mehr an Jesus zu glauben, weil das so toll ist, so viel Schönes ist. Das liegt auf meiner Seele. Das kriege ich nicht mehr raus. Auch wenn manchmal eine Enttäuschung dazu kommt, etwas, was ich nicht verstehe. Trotzdem bleibt meine Seele und sagt zu mir zurück, harre dem Herrn, du weißt, er hat es schon ganz oft gut mit dir getan. Und das sitzt so tief drin, das kriege ich aus meinem Leben nicht mehr weg und ich hoffe, dir geht es genauso. Und dann lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass auf der Seele noch mehr liegt. Und dann kommen die Früchte und die schlechten, die Paulus heute aufzählt, fallen ab. Und dann bist du ein Kind des Lichts, weil Jesus das Licht schlechthin auf deinem Herzen legt. Dir Gottes Segen dafür. Amen.